Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Gregor Zawinski.
Beruf?
Marketingleiter bei Bergamund.
Alter?
37.
Heimatort?
München.
Cargo oder Rucksack?
Inzwischen Cargo.
Gravel oder Rennrad?
Inzwischen Gravel.
Gestern, heute oder morgen?
Heute.
Entspannt oder Turbo?
Turbo.
Moin oder Servus?
Servus, immer noch.
Das will ich unbedingt noch machen.
Die Nordsee erkunden.
Gregor, welches Rad nimmst du gerne wohin?
Aktuell am liebsten tatsächlich mein Gravelbike. Mit dem bin ich tagtäglich unterwegs und mache hier Touren um Hamburg rum.
Und natürlich auch zur Arbeit hier.
Und natürlich auch zur Arbeit hier, ja.
Also das ist mein erster Podcast, den ich so live vis-à-vis mache. Ich bin ein bisschen nervös, vor allem auch wegen der Technik. Vielen Dank für die Einladung in eure Headquarters gegenüber vom Millerntor-Stadion.
Herzlich willkommen.
Der Heimat von Borussia Hamburg. Nein, natürlich nicht. St. Pauli. Gregor, du bist ja jetzt noch nicht so lange in Hamburg und auch noch nicht so lange bei Bergamond. Ursprünglich wollte ich mit jemandem, so einem richtigen Urgestein von Bergamond, so einem richtigen St. Pauli-Kiez-Typen sprechen, aber die haben alle entweder Corona oder Rücken oder beides. Und ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich mit dir spreche, nicht nur, weil wir uns schon eine Weile kennen und ich dich gerne mag. Du musst jetzt auch sagen, dass du mich magst.
Natürlich, Sissi.
Sondern auch, weil du gerade, glaube ich, Bergamond sehr, sehr intensiv erlebst und sehr intensiv eintauchst und vor allem auch in die Stadt und dieses urbane Stadterlebnis mit dem Rad. Nochmal zu Bergamond. Magst du die Marke kurz vorstellen? Ich gebe dir eine Minute.
Ja, gerne. Also Bergamond sitzt hier mitten auf St. Pauli. Ein sehr lebendiges Viertel in Hamburg. Bergamond ist auch auf St. Pauli gegründet worden, in den 90ern. Damals noch von eigentlich einem Fleischlieferanten,
der Ach was, echt?
Mal Mountainbikes irgendwie aus Asien mitgebracht hat und sich dann gedacht hat, das können wir hier auch selber und das dann aus der Garage hier auf dem Viertel verkauft hat. Und nach einigen Wechseln der Besitzer sind wir inzwischen Teil der Scott-Familie, fühlen uns da auch sehr wohl und haben vor 5, 6 Jahren jetzt den Schwenk von wir machen alle Fahrräder und auch sehr sportiv eher hin, passender zum Viertel, zu einer urbanen Marke, zu einer modernen Fahrradmarke begangen.
Ja, ich kenne Bergamond tatsächlich noch so als Mountainbike-Marke. Ich glaube, gegründet war 1995, Mitte der 90er.
Genau, sowas, ja. 1991 kam, glaube ich, die Grundidee schon auf. Mhm. Aber genau, Mitte der 90er.
Ja. In den 90ern. Und ich kenne eben Bergamond als Mountainbike-Marke noch und jetzt kam diese Entwicklung hin zu einer urbanen Radmarke in den letzten Jahren. Wie hat sich da der Fokus verschoben und wo liegt der bei euch aktuell?
Also der Fokus hat sich klar dahingehend verschoben, dass wir Mountainbikes, klassische sportive Mountainbikes für die Trails aus dem Sortiment genommen haben. Wir haben auch keine Rennräder mehr. Was wir sportiv noch haben, sind Gravelräder, die für uns aber eher so die Flucht aus der Stadt hin zum Micro-Adventure bedeuten, die also auch eher so konzipiert sind, dass man da mal Touren macht, um eben so ein bisschen dem Alltag zu entfliehen. Wir haben ganz klar den Fokus auf intermodale Sachen, also ob es jetzt das elektrische Faltrad ist zum Pendeln oder das Mountainbike mit oder ohne Unterstützung für den Pendler, der aus dem Vorort kommt. Ebenso natürlich wie das ganze Thema Transport, also Cargo, Transport in der Stadt, Alternative einfach zu motorisierten Verbrennerfahrzeugen hin zu einem mit E unterstützten oder nicht E unterstützten Fahrrad.
Wie stark ist die Ausrichtung auf den E-Antrieb?
Ich weiß es nicht ganz genau, aber inzwischen, das nimmt stark zu. Inzwischen müssten wir schon so bei über 50% E-Antrieb bei uns in der Kollektion sein.
Und das auch, also ich bin jetzt in Pauli, vielen Dank nochmal, in den letzten Tagen gefahren. Ich bin allein in 2 Tagen, habe ich über 40 Kilometer gemacht mit Pauli, einem E-Faltrad. Und das war wirklich ein super Erlebnis. Also ich habe Hamburg von Nordost bis Südwest alles. Also ich war von Blankenese bis in jegliche Büttels, habe ich das Gefühl. Habe ich so alles ab. Es gibt sehr, sehr viel Kopfsteinpflaster. Da war ich auch sehr dankbar, dass der Sattel wirklich gut ist.
Deswegen bin ich mit meinem Gravel so gerne unterwegs in der
Stadt.
Ja,
also ich denke, das Gravel ist auch ein gutes Commuterbike. Ja? Und ich habe es oben gesehen bei euch. Jeder kommt hier so mit einem Gravelbike zum Commuten an. Schaut natürlich auch sehr fancy aus, wenn man da bei euch reinkommt und die hübschen Räder da so stehen sieht. Aber zurück zum urbanen Raum. Wie seht ihr da die Gewichtung auch in der Zukunft im E-Bereich? Wie ist die Nachfrage? Und warum denkt ihr, dass im Stadtbereich auch das E so eine große Rolle spielt?
Also wir sehen tatsächlich auch, wenn wir den Markt betrachten, über die letzten Jahre hinweg mehr und mehr den Trend auch zu leichten E-Fahrrädern. Also gerade bei den jungen Zielgruppen sind diese klobigen oder manchmal klobigen E-Bikes noch nicht ganz so gut im Ruf. Inzwischen gibt es viele andere Anbieter und natürlich auch uns, die da mit unterschiedlichen Antriebsarten ausprobieren, auch leichte, schicke, sportive, im besten Sinne simple Fahrräder zu bieten, die trotzdem eine Unterstützung bieten, sodass du halt auch deine 15 oder 20 Kilometer auf dem Fahrrad in die Arbeit machen kannst, ohne total verschwitzt zu sein.
Ja, also es ist ja auch nicht jede Stadt so flach wie Hamburg, aber es gibt durchaus auch Anstiege in Hamburg, habe ich festgestellt. Also man kann vom Hafen hoch auch durchaus die Unterstützung wahrnehmen.
Ja, die paar wenigen, die es gibt, sind dann auch steil.
Die sind dann tatsächlich steil, ja, ich war wirklich überrascht. Aber was für Antriebe habt ihr dann verbaut? Ich glaube, ihr habt auch Fazur, das ist dann sozusagen so die Hamburg-München-Connection.
Wir hatten Fazur verbaut, genau.
Nicht mehr?
Nicht mehr, wir haben aktuell Shimano und Bosch. Also Shimano bist du jetzt gerade gefahren im Paul I. Wir haben Bosch hauptsächlich dann natürlich bei den kräftigeren E-Bikes und bei den Cargo-Bikes mit den unterschiedlichen Antriebsarten. Und es werden neue kommen.
Das sagen wir nicht zu viel. Genau. Wir wollen auch keine Hoffnung schüren, falls dann doch die Liefersituation wieder eine andere ist.
Das und jeder ist mit der den nächste Füßen. Punkt.
Ja. Ja. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, das würde mich auch interessieren. Aber ganz grundsätzliche Definitionsfrage, urbane Radmobilität. Was bedeutet das? Auch im Sinne, wieso sollte ich nicht einfach das alte Oma-Rad fahren wie früher? Das alte Trekkingrad rausziehen?
Also für uns bedeutet urbane Radmobilität oder urbane Mobilität zunächst mal, dass wir jedem Bewohner im urbanen oder suburbanen Raum die Möglichkeit auf zwei Rädern bieten, die für ihn oder sie am besten ist, um dorthin zu kommen, wo er hin will, um einfach eine Alternative für das Auto zu bieten. Grundsätzlich, es gibt viele Liebhaber von alten Trekkingrädern. Wir sehen aber, dass wenn wir Radmobilität tatsächlich in die Zukunft bringen wollen, dann müssen das sichere Fahrräder sein, dann müssen das schon auch komfortable Fahrräder sein und auch Fahrräder, die eben nicht sofort auseinanderfallen und eine gewisse Qualität mit sich bringen. Die alten Fahrräder sind dann oft von der Sitzposition oder auch von den Bremsen, die verbaut sind, nicht ganz so sicher, wie wir das eigentlich sehen.
Und spürst du so einen Trend, dass sich die Menschen in deinem Umfeld vielleicht auch mehr für Fahrräder interessieren? Also in meinem Umfeld ist es tatsächlich so, dass die Nachbarn, die einst auf schrecklichen Hollandrädern, ich weiß gar nicht, wo die immer herkommen, sind das Baumarkträder, also wahnsinnig gefährliche Position auf dem Rad mit dubiosen Lenkern vor sich hin rollern und jetzt schon so ein bisschen schauen, links und rechts, oh, das ist aber schon schick und ich bin ja jetzt doch so viel auf dem Rad unterwegs. Spürst du das auch in Umkreis und ist das auch die Zielgruppe für Bergamont, diese Menschen zu motivieren, umzusteigen und ein richtiges Rad zu nehmen, um noch mehr Spaß zu haben und noch mehr zu fahren?
Also jetzt ist es natürlich so bei mir im privaten Umkreis, egal ob in München oder in Hamburg, sowieso schon sehr viele radinteressierte Leute. Da sind die meisten schon gut ausgestattet, da mache ich mir wenig Sorgen. Aber ich sehe es natürlich schon dann auch im entfernteren Bekanntenkreis oder Freundeskreis. Und auch wenn ich mich hier in der Stadt umschaue, was ich ja viel tue, nachdem ich noch nicht so lange da bin, man merkt schon, der Wert der einzelnen Fahrräder steigt schon immens. Und auch wenn wir uns anschauen, was so an Fahrrädern verkauft wurde die letzten 2-3 Jahre, was so an neuen Anbietern kommt, dann ist da schon eine Bereitschaft da, mehr für das Fahrrad auszugeben, sich mehr mit Design und Ausstattung auch zu beschäftigen und da einfach wirklich eine möglichst qualitativ hochwertige und individuell am besten passende Möglichkeit zur Mobilität zu finden.
Ich glaube, da ist wirklich noch sehr viel Potenzial, wenn ich diese Aha-Erlebnisse dann auch sehe von Freunden, die sich dann mal auf mein Rad setzen, das ihnen deutlich zu klein ist, das liegt dann eher an mir. Aber die haben dann wirklich Spaß. Also, ach so, so kann Fahrrad auch sein. Und ich glaube, so kann man noch viele Menschen aufs Fahrrad bekommen und ihnen das Fahrradfahren noch mehr ans Herz bringen. Aber welche Bike-Kategorien sind für euch besonders spannend gerade? Was verkauft ihr gerade besonders gut oder wo seht ihr am meisten Potenzial?
Also besonders gut verkaufen wir schon nach wie vor die eher Trekking-lastigen Räder. Mhm. Das heißt, die E-Bikes, aber auch die unmotorisierten in den niedrigen bis mittleren Preissegmenten, die verkaufen sich einfach nach wie vor sehr gut. Das ist dann meistens auch eine ältere Zielgruppe. Was für uns schon sehr interessant ist, sind so die ganzen Trends aus den letzten Jahren. Also Gravel zum Beispiel, da sehen wir ein wahnsinniges Potenzial. Die verkaufen sich bei uns auch sehr gut und sind meistens in 0, nichts ausverkauft. Wir sehen natürlich auch das Thema Cargo und auch neue Konzepte in dem Bereich.
Was gibt es da für neue Konzepte?
Ja, also wir sehen das bei vielen, vielen Anbietern, ob man dann mit einem Rad und mit zwei Rädern unterwegs ist, ob man mit drei Rädern unterwegs ist. Einige Anbieter arbeiten an überdachten oder fast schon Chassis-Konzepten. Da wird sich, glaube ich, ganz viel tun. Wir sehen unterschiedlichste Möglichkeiten, Last zu transportieren. Unterm Oberrohr, vorne, hinten. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Da tut sich immens viel gerade aktuell.
Mhm. Und das ist dann auch ein Bereich, in dem ihr intensiv eintauchen möchtet in Zukunft?
Genau, also wir haben vor 3 Jahren das erste Cargo-Bike präsentiert. Inzwischen haben wir 3 Cargo-Bikes, also ein Longtail, ein Long John und ein klassisches Bäckerfahrrad. Und wir beschäftigen uns schon sehr, sehr viel mit dem Thema Cargo. Wie können wir Cargo auch in der Zukunft und auch für den urbanen, hier in Hamburg dann zum Beispiel, sehr engen Raum besser nutzbar machen?
Ja, und das ist natürlich auch ein Punkt bei der urbanen Radinfrastruktur. Wie beschäftigt euch das? Weil gerade Thema Cargo, allein schon der Parkplatz, nicht nur beim Fahren, der Platz auf der Straße. Ihr habt Fahrradwege, die rot markiert sind, aber auf den Fußgängerwegen sind und relativ schmal. Ich denke mir, da kommt es auch öfter mal zu Grenzüberschreitungen, kann man vielleicht so formulieren. Aber gerade das Parkenthema ist ja sicherlich auch also Autos nehmen sehr, sehr viel Platz weg und Cargo-Bikes sind nun auch nicht so schmal.
Ja, also zunächst mal sind wir natürlich einfach nur ein Fahrradhersteller, aber wir sind da natürlich schon auch viel in Kontakt mit Dritten, weil uns das Thema natürlich beschäftigt. Wir wollen nicht nur Fahrräder herstellen, sondern wir beschäftigen uns schon auch damit, wie entwickelt sich denn vielleicht die Stadtplanung in den nächsten Jahren und können wir nicht das berücksichtigen in der Entwicklung neuer Modelle. Also wir waren letztes Jahr zum Beispiel hier in Hamburg Teil der Summer School, wo Studenten die Möglichkeit hatten, auch eben Parkplätze, ständige als auch mobile, für Fahrräder in der Stadt neu zu konzipieren. Hier in Hamburg gibt es ja viel so Rathäuschen, die man aus München jetzt vielleicht nicht kennt, wo Anwohner tatsächlich, die keinen Fahrradkeller haben, ihre Fahrräder überdacht und gesichert unterstellen können. Und wir sprechen sehr viel mit zum Beispiel dem Mobilitätslabor Hamburg hier, in dem Stadtentwickler, Architekten, Stadtplaner sitzen und sich Gedanken machen, wie kann denn die Mobilität in der Stadt in der Zukunft aussehen. Hier in Hamburg passiert auch viel und es gibt etliche Versuche mit neuen Technologien oder gibt auch viele neue Radwege, die entstehen zum Glück. Aber man muss in Zukunft bestimmt auch hier zusammenarbeiten, um gerade in dem Bereich urbane Mobilität und Cargo da auch an einem Strang zu ziehen, weil letztendlich geht es uns ja darum, die Stadt und die Mobilität in der Stadt zu verbessern.
Ja, schönere Infrastruktur bringt mehr Menschen aufs Bike. Jetzt seid ihr wahrscheinlich als kleinere Marke mit, ich habe vorhin gefragt, du meintest so rund roundabout 30 Mitarbeiter, 28 davon gerade mit Corona im Bett oder Rücken. Aber ihr bringt euch trotzdem ein, wie viel Zeit fließt da rein? Ist das schon so ein intensives Ding oder sagt man, ach, einmal im Monat so ein kleines Telefonat oder beschäftigt euch das tatsächlich intensiv?
Also wir hätten gerne mehr Zeit dafür, das ganz bestimmt. Aktuell ist es von Monat zu Monat unterschiedlich, je nachdem, wie viel so los ist. Wir versuchen uns aber schon mehrmals im Monat mit unterschiedlichen Parteien auszutauschen, wenn auch nur kurz. Aber wir haben dann eben auch Projekte mit Mobilitätslabor Hamburg zum Beispiel, mit der Uni, wo man dann wirklich auch über Wochen schaut, was gibt es denn für Ideen? Also auch Studenten haben letztes Jahr auch das Cargo-Bike von uns weitergedacht und geschaut, wie kann man das noch sicherer machen und haben da ihre Ideen eingebracht. Das ist für uns schon sehr wichtig, braucht aber bestimmt auch noch mehr Raum.
Super, das finde ich aber wirklich immer mit Studenten zusammenzuarbeiten. Das ist und gibt es irgendwas im Mobilitätsbereich, von dem du schon sprechen kannst oder sind das jetzt kleine Projekte, die jetzt noch in der Entwicklungsphase sind?
Also aktuell sind das noch nicht mal Projekte, sondern wir sind aktuell sehr stark im Austausch und schauen, inwieweit wir uns da eventuell in bestehende Projekte einbringen können oder was es auch zukünftig für Projekte gibt. Uns war erstmal wichtig, dass wir da eine Offenheit und eine Bereitschaft gegenüber der Uni und auch anderen Organisationen zeigen. Ja. Genau.
Es ist ein Pflänzchen, das keimt.
Genau.
Spürst du denn in der Industrie so ein Aufeinanderzugehen zwischen den Marken, weil das Thema so unter den Nägeln brennt, dass man sich jetzt auch mal zusammentut und eine gewisse Lobby bildet und dort auch Lobbyarbeit
Also ich betreibt? Ich denke, was man schon sieht, gleichwohl wir uns natürlich in einem Wettbewerb auf dem Markt befinden, ist es schon so, dass die Radlobby in den letzten Jahren viel stärker geworden ist. Man sieht viele, viele urbane Radmarken vor allem, die sich wirklich einbringen in Organisationen wie den ADFC oder den BVZF und hier versuchen auch als Marke eben Einfluss zu nehmen, sei es auf den Senat hier in Hamburg oder auf die Bundesregierung in Berlin. Und da entsteht schon viel Gemeinsames auch. Und das finde ich ganz toll, weil ich denke, es bringt uns allen nichts, wenn jeder so für sich kämpft, sondern wir haben einfach deutlich stärkeres Auftreten, wenn wir alle zusammen auch wirklich eben an Themen wie Infrastruktur und Stadtentwicklung weiterarbeiten.
Ja, und Präsenz zeigen, weil das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, den ihr repräsentiert in Hamburg. Ihr seid Arbeitgeber und nicht die einzigen im Radmobilitätsbereich. Ja, wie siehst du die Entwicklung in der Industrie von Branchenseite? Also wie müssen sich die Traditionsmarken, zu denen ihr ja jetzt auch zählt, auch wenn ihr in den 90er geboren seid, Mountainbike ist eine junge Disziplin, wie seht ihr euch angesichts von VanMoof und solchen Entwicklungen, Sushi-Bikes, die jetzt kommen? Also es sind viele Startups, die zum Teil mit Wumms kommen, gerade VanMoof, ja, also mit Crowdfunding und guten Marketingkampagnen ganz schön Impact hier. Wie nehmt ihr das wahr?
Also erstmal ist das wahnsinnig interessant zu sehen, was es da so an neuen aufkommenden Mitbewerbern gibt. Und ich finde das auch privat sehr, sehr interessant zu sehen, wie die das angehen und wie das funktioniert. Ich denke, und das gilt dann nicht mal nur für die Fahrradindustrie an sich, sondern das sieht man auch in vielen anderen Branchen, gilt es da dann als Traditionsmarke oder ältere Marke, mit hier und da doch recht eingefahrenen Prozessen einfach drüber nachzudenken, wie können wir denn unser Tun effizienter gestalten, wie können wir schneller agieren, gibt es neue Prozesse, die wir brauchen, welche alten Prozesse müssen wir aufbrechen, um in der Entwicklung schneller zu sein, um im Marketing vielleicht agiler zu agieren, um auch mal neue Ideen zuzulassen. Und das betrifft dann alle Bereiche eines Unternehmens, wie es wir sind, indem man vom Vertrieb übers Marketing, über die Entwicklung einfach da analysieren muss und schauen muss, wie man zukünftig eventuell Sachen anders machen kann.
Also so der Stachel, der hineinpiekst, um euch so ein bisschen zu zeigen, wo es auch lang gehen kann.
Im besten Falle ist es genau das, ja.
Und wie schaut ihr auf so Leihanbieter wie Dance? Die habe ich auch hier in Hamburg gesehen, natürlich nicht auf der Straße, sondern auf Plakaten.
Ich habe Dance tatsächlich die Woche erst auf der Straße das erste stehen gesehen.
Ja.
Dass gerade diese Konzepte im Leih- und Leasing-Bereich finden wir sehr, sehr interessant. Also wir arbeiten natürlich auch mit Jobrad zusammen zum Beispiel, auch wenn das ein bisschen was anderes ist, aber wir versuchen schon, das auch zu beobachten. Das ist wahnsinnig interessant und wir sprechen teilweise auch mit den Kollegen der Unternehmen. Wir selbst haben jetzt noch keinerlei Pläne, irgendwie in den Bereich Leihfahrräder zu gehen. Aber
ich weiß auch nicht, wie groß jetzt Dance ist. Ja. Also ich glaube, es ist gestartet in Hamburg, nee, in Berlin, von dem Soundcloud-Gründer auch initiiert. Tatsächlich, also auch so dieser Startup-Wumms, den sie mitbringen. Hamburg, ich glaube in München möglicherweise jetzt auch. Aber für euch jetzt noch keine Geschäftsmodellidee, die ihr in Zukunft vielleicht aufgreifen könntet?
Aktuell noch nicht, aber da wird immer mal wieder drüber geredet, was für Geschäftskonzepte wir in Zukunft denn vielleicht angehen könnten.
So wie die Automobilindustrie auch umdenken muss. Wie muss sich so eine Fahrradmarke entwickeln? Weil, früher vom Rahmendesigner oder möglicherweise auch nur Rahmenimporteur haben ja auch einige so angefangen, hier ganz große Deutsche auch, der dann die Komponenten noch dran schraubt und das war's, fertig ist das Bike. Jetzt heutzutage brauchst du als Brand ein Purpose. Ohne Purpose geht gar nichts mehr. Du brauchst Software-Experten als E-Rad-Anbieter, musst du auch da schauen. Jetzt nicht nur die Technik, die Hardware, sondern auch dort die Integration hin zum Mobilitätsanbieter. Wie ist diese Entwicklung, wie nimmst du die jetzt auch wahr als jemand, der frisch bei Bergamont ist, sicherlich auch einen anderen Blick hat und einen sehr jungen, frischen Blick, so wie ich dich kenne. Wohin wird sich so eine Traditionsmarke entwickeln?
Ja, also um eben mit den gerade angesprochenen neuen Wettbewerbern wie Dance, wie Sushi Bikes oder auch Van Moof mithalten zu können, auch wenn die natürlich nur in einigen Segmenten unterwegs sind, müssen wir schon alle miteinander schauen, wie können wir uns weiterentwickeln. Das geht eben in Sachen Integration auch von Software. Das geht in Ausbau von Sicherheit, die dann auch digital ins Fahrrad eingebracht werden kann. Ganz wichtig ist da bestimmt auch Purpose, also das Thema Nachhaltigkeit. Das sehen schon auch wir, dass das immer wichtiger wird. Und das
oder
gehen wir
für
jetzt
etwas stehen. Ja?
Oder für
und
etwas
ihr
stehen,
steht
genau.
Für St. Pauli. Ja. Also werden wir vielleicht später nochmal gut drüber sprechen. Aber ja, für etwas stehen einfach. Jetzt nicht nur im Nachhaltigkeitsbereich, sondern dass du mit der Marke tatsächlich auch was anfangen kannst, weil du weißt, die steht für diese Sache.
Genau, also uns geht es ja zum Beispiel nicht darum, einfach Fahrräder zu verkaufen, sondern wir wollen wirklich die Mobilität in der Stadt verbessern, erlebbar machen, mit Spaß verbinden, emotional aufladen und auch weiterentwickeln. Also wir wollen einfach Teil dieses mobilen Wandels sein. Das klingt inzwischen, weil so viele sagen, so ein bisschen wie Phrasengedresche, aber das ist bei uns tatsächlich schon seit diesem Wandel innerhalb der Marke und innerhalb des Sortiments ganz tief verankert und das gehört bei uns auch zum Markenkern. Und natürlich sehen wir uns hier auf St. Pauli in einem bunten, in einem sehr inklusiven Stadtteil, der auch gerne mal aneckt, was so die Meinung oder die Äußerung eben jener Meinung anbelangt, schon auch so, dass wir das so in unsere Fahrräder und in unsere Kommunikation mit einbringen müssen und wollen. Also wir stehen für St. Pauli, wir sind hier schon seit 30 Jahren auf St. Pauli Und das ist, glaube ich, schon was ganz Wichtiges für jeden, der hier arbeitet, für jeden, der hier im Nachbargebäude sitzt mit den Leuten, die wir hier treffen. Also die von Themen wie Kultur, Kollaboration, wirklich auch politischem Engagement und politischer Äußerung hin zu Inklusivität, das ist alles hier im Viertel verortet und ist für uns als Marke dann auch sehr wichtig.
Ein extrem buntes Viertel, und ich kann es vielleicht unterstreichen, weil ich habe dich um Tipps gebeten in Hamburg und habe in kürzester Zeit eine unfassbare Liste bekommen, die auch wirklich, ich habe sie abgearbeitet, zum Teil, nicht alles, zum Teil super Empfehlungen. Also man merkt schon, dass ihr sehr tief in dieser Stadt oder in diesem Kiez verankert seid und das euch tatsächlich am Herzen liegt. Also ja. Wir gehen auch noch Kaffee trinken, gell, Gregor?
Wir gehen auch noch Kaffee trinken.
Wir gehen noch Kaffee trinken. Aber vorher vielleicht noch mal genau die Kehrtwende. Gehen wir noch mal auf das Thema Corona ein. Nicht nur, dass gerade bei euch so viele flach liegen, sondern natürlich auch die Lieferkette liegt flach. Wie habt ihr diesen letzten Jahre wahrgenommen? Erstens mit Corona-Radboom und dann in Folge Lieferketten-Desaster.
Ja, also zunächst hat sich, glaube ich, jeder in der Radindustrie darüber gefreut, dass Corona da nochmal so einen enormen Push gegeben hat hinsichtlich der Nachfrage nach Fahrrädern, auch nach guten Fahrrädern. Also es ist ja inzwischen teilweise so, dass du auf dem Fahrrad wirklich genauso lange Wartezeiten hast wie bei einem Auto. Grundsätzlich kam dann natürlich eben mit Schließung von Häfen, mit Schließung von Fabriken in Asien vor allem, dass das ganz große Problem dieser Verzögerung. Das hat sich alles sehr, sehr verschleppt. Die Logistikpreise sind in die Höhe geschossen. Die Container sind deutlich teurer und weniger geworden, weil auch hier natürlich die Nachfrage an die Produktion gestiegen ist. Und das ist natürlich ein Problem. Also wir müssen gerade im Sourcing sehr, sehr gut planen, sehr agil planen, sind täglich fast im Austausch mit den Produzenten, um zu schauen, können wir denn noch irgendwas anpassen, können wir irgendwas vorziehen. Also es ist für uns deutlich mehr Arbeitsaufwand als vorher. Es macht auch bestimmt nicht immer Spaß. Es ist auch für den Vertrieb schwierig, weil die Räder einfach sehr spät verfügbar sind. Also wir haben aktuell Verzögerungen von bis zu 8 oder sogar 12 Monaten.
Wahnsinn.
Und das macht es uns natürlich nicht besonders einfach, wenn wir neue Produkte auf den Markt bringen wollen. Gleichzeitig muss man sagen, für die Fahrradindustrie oder für die Kunden draußen und die Radmobilität hätte kaum was Besseres passieren können. Für uns als Marke ist es bestimmt hier und da unangenehm, aber grundsätzlich wollen wir uns jetzt auch nicht darüber beschweren, dass wir mehr Fahrräder verkaufen als vorher.
Wo denkst du, wird es in Zukunft hingehen und wo siehst du die spannendsten Entwicklungen?
Also als nächstes hoffe ich jetzt erstmal, dass sich die ganze Lage in Asien und Europa, was Verfügbarkeiten und Logistik anbelangt, wieder etwas entspannt. Insgesamt sehe ich schon sehr, sehr interessant zu, wie sich die unterschiedlichen Anbieter von Radmobilität, und das sage ich bewusst so, weil es eben nicht nur Fahrradhersteller sind, sondern Leihanbieter, Leasinganbieter, Sharinganbieter, wie sich das entwickelt und auch was für neue Fahrradkonzepte auf den Markt kommen. Also ich glaube wirklich so der ganze Cargo-Bereich, aber auch der Kompaktfahrradbereich, der aufgrund des fehlenden Platzes in der Stadt immer interessanter wird. Das sind so Sachen, die mich wahnsinnig faszinieren und das wird die nächsten Jahre uns noch stark begleiten, denke ich.
Ja. Hoffentlich auch das Thema Sicherheit. Ich glaube, wenn da die Möglichkeit besteht, ein Rad zu haben, das Geld kostet, aber das sicher abgestellt werden kann, dann ist das sicherlich auch nochmal ein Push.
Das definitiv. Richtung. Also sowohl natürlich in der Infrastruktur, was ich ja schon gesagt habe, wo wir auch versuchen mitzuarbeiten, aber grundsätzlich auch natürlich mit Sachen wie GPS-Ortung, Fahrradunterbringung, integrierter Fahrradsicherung oder auch Fahrradversicherungen, was ja auch sehr stark im Kommen ist. Also auch da entwickeln die Leute ein Bewusstsein dafür. Das ist definitiv auch eins der Themen, die, glaube ich, stark an Fahrt aufnehmen werden die nächsten Monate und Jahre.
Das ist fast schon vorgreifend auf meine nächste Frage. Wie ist deine Vision für die urbane Radmobilität so in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was wäre dein Traum?
Also mein Traum wäre, dass wir noch deutlich mehr Fahrradstraßen und verkehrsberuhigte Zonen bekommen in den Innenstädten. Also hier in Hamburg sieht man das schon sehr gut. Als ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich 15 Minuten in die Arbeit gebraucht, weil ich durch Baustellen und Zickzack irgendwie durchs Viertel fahren musste. Inzwischen hat sich in St. Pauli da eine Fahrradschnellstraße aufgetan und ich brauche 6 Minuten in die Arbeit. Und das ist wahnsinnig toll einfach. Man sieht überall da, wo sich Fahrradwege neu entwickeln oder neu gebaut werden, entwickelt sich auch ein ganz anderes Verhalten der Leute und für mich auch eine ganz andere Wahrnehmung eben der Stadt, weil man einfach eine deutlich stressfreiere, deutlich flexiblere Möglichkeit hat, die Stadt zu erleben und auch Sachen in der Stadt zu erledigen. Und ich denke, das wäre so eine Utopie, die ich sehr gerne Wahrheit werden sehen würde.
Nutzt du die Öffis gar nicht, oder?
Ich persönlich nutze die Öffis manchmal, aber so gut wie nie. Also ich bin tatsächlich, seitdem ich hier in Hamburg wohne, gar nicht mehr mit dem Auto unterwegs. Es sei denn, wir müssen irgendwas Schweres mal vom Baumarkt besorgen. Aber wir haben bei uns, ich wohne in Altona, wir haben einen IKEA in der Fußgängerzone. Also ich hole, wenn ich beim IKEA irgendwas brauche, das ab, nehme mir ein Lastenrad und bring's nach Hause. Ich bin sonst nur noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, egal wo es hingeht, und habe die öffentlichen in den letzten 8 Monaten vermutlich 10-mal benutzt.
Wirst du dein Auto irgendwann mal verkaufen, Gregor?
Ich verkaufe mein Auto tatsächlich aktuell. Also Wahnsinn. Sollte es bis zur Ausstrahlung dieses Podcasts noch nicht verkauft sein, dann...
Können die Leute sich noch bei dir melden,
genau,
die tatsächlich noch ein Auto kaufen
gerne.
Wollen?
Ja, nein, also ich verkaufe mein Auto aktuell, weil ich es hier in der Stadt einfach nicht brauche und es nur rumsteht, Kosten verursacht.
Sehr hohe Kosten verursacht.
Ja, sehr hohe Kosten verursacht.
Und sehr viel Platz wegnimmt.
Und mir sehr viel Zeit kostet, gedanklich einfach, ja. weil ich mich damit beschäftigen muss, wo steht's denn, ist es denn sicher, geht's dem Auto gut, und ich benutze es gar nicht.
Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen, mir geht's ähnlich. Ja, cool. Jetzt kommen wir zu unseren beiden Schlussfragen. Was ärgert dich aktuell besonders?
Mich ärgert vermutlich beruflich erstmal, dass ich sehe, dass sehr viel Motivation da ist bei mir im Team, hier in der Entwicklung, und man meistens halt nicht alles das umsetzen kann und nicht sofort umsetzen kann, was man gerne machen würde. Das hat dann natürlich auch mit den Verzögerungen in der Lieferkette zu tun. Das ist schon ein ganz großes Ärgernis. Privat gibt es so viel, worüber man sich heutzutage ärgern kann.
Dann lassen wir es weg.
Dann lassen wir das vielleicht mal weg.
Du darfst jetzt gerne privat auch antworten. Was macht dir aktuell besonders Freude?
Mir macht es tatsächlich aktuell besonders viel Freude zu sehen, wie der Frühling in Hamburg einkehrt und ich das erste Mal Hamburg wirklich mit gutem Wetter und in Grün erleben und erfahren darf. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Dazu muss man sagen, dass wir jetzt im Frühling aufnehmen. Es wird wahrscheinlich eher dann schon im Frühsommer ausgestrahlt.
Genau, wir haben gerade die ersten Frühlingstage hinter uns. Und das ist wahnsinnig toll, einfach zu sehen, wie eine so internationale Stadt wie Hamburg sich auch weiterentwickelt, jetzt auch schon in den wenigen Monaten, in denen ich da bin. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Unterschiedliche Fahrräder zu testen, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Die Konzepte zu sehen, die hier erarbeitet werden, das begeistert mich.
Super. Vielen Dank hierfür. Jetzt möchte ich dich noch entführen, beziehungsweise du mich.
Vielen Dank, Sissi, für den Teil.
Ja, genau. Total gern.
Jetzt würde ich mit dir gerne noch eine kleine Tour durchs Viertel machen.
Yay. Und dann erzählst du mir noch ein bisschen was zu Hamburg. Also das ist so die Idee, dass wir jetzt vielleicht noch einen kleinen Mehrwert schaffen für alle ZuhörerInnen, die denken, Sie könnten mal nach Hamburg kommen, Hamburg besuchen. Genau, was kann man als Radtourist in Hamburg alles machen? Das ist jetzt Teil 2 und zu dem gehen wir jetzt über. Dann wird es vielleicht ein bisschen lauter, aber das ist eben auch St. Pauli.
Das ist auch St. Pauli.
Okay, danke dir.
Bis gleich.
Bis gleich. So, Gregor, jetzt sitzen wir mitten auf Schanze. Sag mal, auf Schanze, in der Schanze, auf der Schulter.
Schulterblatt. Auf der Schulter nicht, im Schanzenviertel. Ich versuche das auch immer noch so ein bisschen.
Im Schanzenviertel, ja, glaube ich.
Im Schanzenviertel, passt. Mitten auf der Schanze.
Und wir haben in Blickweite tatsächlich das Backsteingebäude, wo Bergamont entstanden ist. Im Rücken haben wir einen kleinen Kindergarten. Das wird man jetzt wahrscheinlich auch hören. Und für uns noch viel wichtiger, vor uns hatten wir jetzt eine Kaffeerösterei, wo wir einen netten Kaffee geholt haben, Elbgold. Wir sind umzingelt von den Startups schlechthin in Hamburg, OMR, die Online-Marketing-Rockstars. Und die Podstars, alle sind sie hier. Und jetzt wir mittendrin. Möchtest du ein bisschen erzählen, wie Bergamont heutzutage noch verankert ist in St. Pauli?
Genau, ja. Also wir sitzen hier mitten in der Lagerstraße zwischen den alten Lagerhallen. Und tatsächlich, hier hat Bergamont begonnen. Aus der Garage neben der Fleischmarkthalle hinaus Rahmen und dann später eigenkonstruierte Fahrräder rausverkauft. Und wie du bereits gesagt hast, sehr lebendig hier auch gerade. Viele Startups, Agenturen. Du hast hier auch viele Künstler. Und wir, auch wenn wir jetzt ein paar Straßen weiter inzwischen sesshaft geworden sind, auf der Budapester Straße mit Bergamont, fühlen wir uns dem Viertel, also dem Schanzenviertel und St. Pauli, immer noch sehr, sehr zugehörig. Das ist sehr stark bei uns im Markenkern integriert. Also wir wollen nicht so die weichgespülte Marke sein. Und das siehst du auch tatsächlich an den Charakteren, die bei uns arbeiten. Wir sind eine Marke mit Charakter. Wir versuchen auch so ein bisschen die Hamburger Schnauze, die es hier auf St. Pauli auch gibt, wirklich noch in der Kommunikation mitzubringen. Also so ein bisschen provokativ, lustig, mit Haltung. Also Haltung und Herkunft sind für uns ganz, ganz wichtig. Und mit Herkunft meinen wir eben natürlich Hamburg, aber vor allem so dieses bunte, laute Viertel St. Pauli.
Mehr so diesen Mindset dann auch.
Mehr auch den Mindset, der zum Viertel gehört. Ob das dann eben ein FC St. Pauli ist, der...
Den sponsert ihr auch.
Genau, also wir sind Unterstützer vom FC St. Pauli und sind da auch sehr stolz drauf. Haben da auch sehr viel Spaß daran, weil eben auch der FC St. Pauli als Verein nicht nur einfach quer gegenüber auf der anderen Straßenseite sesshaft ist, sondern... weil die auch vom Mindset sehr ähnlich sind. Das heißt, St. Pauli hat Haltung, beweist Haltung in allen möglichen Dingen. Und man begegnet sich auch hier in der Kooperation, sei es jetzt eben wir als Unterstützer oder auch in der Kooperation mit den Lizenzfahrrädern auf Augenhöhe. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das heißt, wir haben 4 Räder in der Kollektion mit St. Pauli Branding. Das heißt, wir nehmen Fahrräder aus der bestehenden Kollektion und machen davon limitierte Modelle, die wir zusammen mit St. Pauli designen.
Was für Räder?
Das ist einmal ein Revox, also ein Mountainbike Hardtail, das tatsächlich auch die Spieler vom FC als Trainingsräder nutzen. Wir haben ein Somerville, das ist ein normales Stadtfahrrad und tatsächlich auch noch Kinderfahrräder im Sortiment. Ach, cool. Für den kleinen Fan.
Ja, da kann ich mir vorstellen, dass da einige, Papa, ich will ein FC St. Pauli Fahrrad. Sehr cool. Und sprecht ihr dann auch so, bist du mit den Spielern inzwischen auf Diskussionskurs als Süddeutscher?
Mit den Spielern unterhalte ich mich nur sehr selten. Also ich habe das Vergnügen gehabt, irgendwie beim Fotoshooting für die neuen Modelle mal 2-3 Spieler kennenzulernen. Das sind alles halt ganz junge, nette Jungs. Denen ist das, glaube ich, auch egal, dass ich eigentlich eher in Süddeutschland verortet bin. Und ich muss schon sagen, ich bin allein durch die Art, wie der ganze Verein auftritt, von der Vereinsleitung übers Marketing, übers Merchandising, schon sehr starker oder großer St. Pauli-Sympathisant geworden inzwischen auf alle Fälle, auch wenn ich mein Herz eigentlich einem anderen Fußballverein gehört. Aber.
Spielt ja auch in einer anderen Bundesliga.
Noch.
Werden wir sehen. Aber abgesehen vom FC St. Pauli, habt ihr sonstige Kooperationen hier auch im Viertel?
Genau, also das gehört auch irgendwie so zum Viertel hier. Wir sind sehr viel im Austausch mit Agenturen, wir sind sehr viel im Austausch mit Künstlern auch. Also es steht auch zur Diskussion, dass Künstler in Zukunft vielleicht Fahrräder von uns designen und da limitierte Modelle rausbringen. Wir arbeiten aktuell zum Beispiel zusammen mit Fabio Häbel. Fabio ist hier im Viertel ein Gastronom und Entrepreneur, wie man heutzutage so schön sagt. Also Fabio ist prinzipiell Koch. Fabio kommt eigentlich aus Freiburg, hat sich hier in Hamburg niedergelassen und betreibt inzwischen zwei Restaurants und eine Bäckerei. Auch direkt bei uns um die Ecke, alle drei Läden. Und das ganze Team von Fabio nutzt eins von unseren Cargorädern tatsächlich zur Auslieferung von Brot, zur Auslieferung von anderen Sachen und auch zum Einkauf hier im Viertel.
Ja, klingt nach einer starken Verankerung. Was mache ich jetzt als Radfan? Also ich komme hier nach Hamburg zum Urlaub machen. Was muss ich als Radfan alles machen?
Also grundsätzlich finde ich, der ja auch erst vor kurzem nach Hamburg gezogen ist, man kann die Stadt hier am besten tatsächlich, ausgenommen mal mit dem Schiff partiell, am besten zu Fuß oder auf dem Fahrrad erleben. Mit den Öffentlichen ist dann oft so, dass man gar nicht dahin kommt, wo man vielleicht hin will. Und auch diese Art und die Stimmung hier im Viertel, das lässt sich auf dem Fahrrad und zu Fuß am besten erleben. Mit dem Fahrrad kann man natürlich ganz, ganz tolle kleinere Ausflüge auch machen hier in der Stadt. Du hast ja selber die letzten Tage ausprobiert. Man kann aus der Innenstadt nach Blankenese fahren. Man kann zum Kaffee trinken, zur Övelgönne. Man kann aber genauso einfach den Elbradweg, die Elbe flussaufwärts nehmen und da schöne Ausfahrten machen und sich von alten Wasserwerken bis hin zu schönen Cafés alles Mögliche anschauen. Rund um die Alster gibt's wahnsinnig viel zu entdecken. Das ist ganz toll mit dem Fahrrad. Und ich nutze tatsächlich auch die Critical Mass hier in Hamburg sehr stark, um Hamburg wirklich mit dem Fahrrad zu erleben. Die findet hier jeden letzten Freitag im Monat statt. Und für die, die es nicht wissen, die Critical Mass ist eigentlich eine Aktion von Fahrradfahrern, um sich so den urbanen Raum wiederzuholen. Und hier in Hamburg nehmen da einige tausende Leute dran teil und man fährt dann im Pulk durch die Stadt. Und das dauert gerne mal 4 Stunden. Man hat die Stadt dann für sich und die Routen sind immer anders und man sieht wahnsinnig viel von der Stadt bei Nacht, was auch nochmal eine andere Erfahrung ist. Also auch das, wenn man die Zeit hat, kann ich das nur empfehlen, auch das mal mitzumachen, weil ich so den Sinn dahinter einfach wahnsinnig toll finde und das auch ein super Erlebnis.
Muss ich das nächste Mal anderes Timing?
Das nächste Mal am besten am letzten Freitag im Monat vorbeikommen, ja.
Klingt super. Plätze, zu denen wir auf jeden Fall fahren sollten, Restaurants, Cafés, irgendwelche Fahrradläden, gibt es irgendwas, was kultig ist, was du empfiehlst?
Ja, also Hamburg ist natürlich Kaffeestadt schlechthin in Deutschland.
Habe ich schon gemerkt.
Ja, wir sitzen hier jetzt gerade neben einer Kaffeerösterei.
In jeder Ecke. Ich glaube, es gibt mehr Röstereien als
Kaffee. Das vermutlich nicht, aber es gibt sehr, sehr viele Röstereien. Und tatsächlich, also hier im Schanzenviertel oder auf St. Pauli, ich würde tatsächlich empfehlen, sich so ein bisschen treiben zu lassen auch. Das geht auch gut auf dem Fahrrad. Aber vor allem abseits der großen Straßen. Also ob es dann ein Blackline-Coffee ist, ob es ein Suicycle-Store ist, der bei uns direkt um die Ecke ist, der wirklich so Fahrrad blutet und schwitzt. Und das ist ein Fahrradladen, der Suicycle ist ein Fahrradladen hier um die Ecke und der ist so das Sinnbild für die Fahrradszene hier in Hamburg. Daneben hast du gleich den Candy-Shop, wo man sich was Süßes kaufen kann. Wir gehen auch
sehr gerne zum Playground Coffee, auch wenn die ein Fahrrad von einem anderen Hersteller fahren. Aber es gibt sehr, sehr viel tolle Cafés, Läden, Kneipen und Restaurants hier im Viertel. Man kann aber genauso gut auch einfach mal nach Ottensen fahren oder auch nach Eimsbüttel und sich da einfach ein bisschen umschauen.
Und es liegt alles nah beieinander und es sind viele Kieze, Viertel, Büttel, wie auch immer, die sehr, sehr intensiv sind, habe ich das Gefühl, von ihrem Spirit und eben ganz nah beieinander liegen. Also ich kann es jedem auch nur empfehlen, so wie ich es jetzt gemacht habe, mit dem Fahrrad von einem ins nächste einzutauchen, sich so ein bisschen treiben zu lassen und auf Entdeckertour zu gehen. Gregor, vielen lieben Dank für deine Zeit, fürs Hosten hier bei euch bei den Headquarters und im Schanzenviertel sein zu dürfen, ist wirklich was Besonderes für mich. Und jeden zu empfehlen, erlebt Hamburg per Rad. An alle Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback hättet, Gästewünsche, sonstiges, dann schreibt uns an podcast@nimmsrad.de. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören.